Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Bundesrat Samuel Schmid gibt Kontra. Er widerspricht den Vorwürfen der Berner SVP. Kleine geben Gas. Parteien rechts der SVP sammeln Unterschriften gegen die Personenfreizügigkeit. United Airlines baut ab, die amerikanische Fluggesellschaft entlässt über 1000 Personen wegen des hohen Ölpreises. Morgan Tsvangirai meldet sich ab, aber Simbabwes Diktator Mugabe hält am Wahltermin fest. Dazu auch das Gespräch mit dem Schweizer Botschafter in Harare. Und später dann, auch mit milder Stimme lässt's sich ganz schön provozieren. Der undiplomatische Ex-UNO-Diplomat Kishore Mabhubani aus Singapur. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Bundesrat Samuel Schmid weist die Angriffe aus den Reihen der SVP des Kantons Bern zurück. An der gestrigen Delegiertenversammlung war ihm vorgeworfen worden, er sei die treibende Kraft hinter der Parteispaltung gewesen und habe aus persönlichen Motiven gehandelt. Dazu Bundesrat Schmid gegenüber Schweizer Radio DRS.
Ich habe mir ja mit diesem Bekenntnis zur neuen Partei mehr Schwierigkeiten eingebrockt, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Also persönliche Gründe können ja nicht Ausschlag gewesen sein.
Die Aufforderung, er müsse wie die anderen Dissidenten, die die neue bürgerlich-demokratische Partei gegründet haben, von ihren Ämtern zurücktreten, lehnt Bundesrat Schmid ab. Auch der Berner Ständerat Werner Luginbühl sowie Regierungsrat Urs Gasche haben Rücktrittsforderungen von Seiten der SVP zurückgewiesen. Luginbühl und Gasche haben der SVP ebenfalls den Rücken gekehrt. Für die Gegner der Personenfreizügigkeit geht es ans Unterschriftensammeln. Sie haben bis Anfang Oktober Zeit, die 50.000 Unterschriften für das Referendum zusammenzubekommen. Ergriffen haben es bisher die Lega dei Ticinesi und Jugendorganisationen aus dem Umkreis der SVP. In der SVP selbst ist die Referendumsfrage umstritten. Entscheiden werden die Delegierten an ihrer Versammlung am 5. Juli. Die Untersuchungen zum Fall Hohlenweger, der in der Affäre Blocher-Rohschacher eine Rolle spielte, werden ab sofort von einem neuen Gremium geführt. Die Geschäftsprüfungskommission tritt die Untersuchung an die kleinere Geschäftsprüfungsdelegation ab. Damit soll die Vertraulichkeit wiederhergestellt werden, nachdem es dort schon wieder zu einer Indiskretion gekommen ist. Die Sonntagspresse nämlich zitierte aus einem geheimen Papier, weshalb Strafanzeige eingereicht wurde. Schweizer Haushalte können im Schnitt gut 500 Franken pro Monat sparen. Das zeigt die Erhebung des Bundesamtes für Statistik zu den Haushaltsbudgets für das Jahr 2006. Das Bruttoeinkommen beträgt demnach knapp 8.500 Franken pro Monat. Nach Abzug von Steuern, Krankenkassenprämien und Ähnlichem bleiben pro Haushalt im Schnitt noch rund 6.000 Franken. Die Hotelanlage auf dem Bürgenstock am Vierwaldstätter See soll bis in 3 Jahren für rund 300 Millionen Franken saniert und ausgebaut werden. Investiert wird das Geld von einem Immobilienunternehmen in Katar, wie die luxemburgische Besitzergesellschaft mitteilte. Gemäß den Plänen soll die Anlage auf dem Bürgenstock 7 Hotels mit rund 460 Zimmern umfassen, dazu mehrere Restaurants, Konferenzräume sowie Sport- und Freizeitanlagen. In Simbabwe hält Staatschef Robert Mugabe an der Stichwahl um das Präsidentenamt am Freitag fest, ungeachtet der internationalen Kritik. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hatte gestern eine Verschiebung verlangt, weil das gewaltsame Vorgehen der Regierung gegen die Opposition eine freie und faire Wahl unmöglich mache. Der UNO-Sicherheitsrat seinerseits forderte die Regierung in Simbabwe auf, die Gewalt zu stoppen. Oppositionsführer Morgan Tsvangirai hatte sich am Sonntag aus der Stichwahl zurückgezogen. Er begründete dies mit der Gewalt gegen seine Anhänger. Der französische Präsident Sarkozy hat zum Abschluss seiner Nahostreise die Palästinensergebiete besucht. Bei einem Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas in Bethlehem lobte Sarkozy diesen als Mann des Friedens und kritisierte zugleich die radikale Organisation Hamas. Von denen, die den Konflikt mit Gewalt zu lösen suchten, sollten sich alle Palästinenser fernhalten, sagte Sarkozy. Der französische Staatspräsident versprach zudem 21 Millionen Euro für eine Industrieanlage, die 2000 Arbeitsplätze bringen soll. An der Nahost-Sicherheitskonferenz in Berlin haben die teilnehmenden Länder und Organisationen gut 240 Millionen Dollar für die Palästinenser zugesagt. Das Geld ist vorgesehen für die Ausbildung und Ausrüstung von rund 7000 Polizisten und den Aufbau eines Justizsystems in den Palästinensergebieten. Zum Auftakt einer internationalen Wasserkonferenz in Singapur warnen Forscher vor einer Trinkwasserknappheit. Weltweit hätten mehr als 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser und nur große Investitionen könnten verhindern, dass dies noch schlimmer werde. Werde der Zugang zu Trinkwasser nicht verbessert, könnten Bauern künftig nicht mehr genügend Nahrungsmittel produzieren. An der Konferenz beraten diese Woche rund 5000 Experten und Minister aus 60 Ländern über Probleme rund um die Wasserversorgung. Anfang 2007 hatte die EU-Kommission ein Liftkartell mit beinahe 1 Milliarde Euro gebüßt. Die Firmen, darunter Schindler aus Luzern, hatten jahrelang den europäischen Markt untereinander aufgeteilt und die Preise abgesprochen. Nun sollen die fehlbaren Firmen erneut zur Kasse gebeten werden. Die EU-Kommission verklagt das Liftkartell beim Handelsgericht Brüssel auf Schadenersatz. Wegen der Preisabsprachen sei den europäischen Steuerzahlern ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, so das Argument. Zur Höhe des geforderten Schadenersatzes gibt es keine Angaben. Die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines entlässt fast 1000 ihrer rund 6500 Piloten. Wegen der hohen Treibstoffpreise will die Fluggesellschaft ihre Flotte verkleinern. Der damit verbundene Stellenabbau sei notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben, hieß es von der United Airlines. Neben den 950 Piloten sollen rund 600 weitere Stellen gestrichen werden. Außerdem will die Fluggesellschaft noch in diesem Jahr die Ticketpreise erhöhen.
Appell an ein etwas längeres Kurzzeitgedächtnis. Bundesrat Samuel Schmid kontert die Vorwürfe ehemaliger Berner SVP-Weggefährten. Die kleinen Rechten sind recht klein. Mit Unterschriften sammeln versuchen sie nun wieder zu wachsen. Kein Ausweg aus dem Elend. Der Schweizer Botschafter in Simbabwe, Marcel Stutz, glaubt nicht an eine kurzfristige Lösung. Kleines Lobos, ganz groß. In Serbien melden sich Milosevics Jünger zurück auf Einladung des Feindes. Der keltische Tiger ist angeschossen. Irlands Wirtschaft gleitet in die Rezession. Dann Kofi Annan.
We must have climate justice. As an international community, we must recognize that the polluter must pay and not the poor and the vulnerable.
Klimagerechtigkeit. Wer verschmutzt, soll zahlen. Oder ein weiterer Versuch, humanitären Problemen zu begegnen. Und sanfter Professor, brutal offen. Der Singapurer Ex-UNO-Diplomat Kishore Mahbubani schleudert spitze Pfeile gen Westen. Pfeile, die treffen. Dazu mehr im Echo Dossier nach 6:30. Schweinerei, Verlogenheit, Betrug. Es war schon eine gewaltige Portion Wut, die sich da an der Delegiertenversammlung der Berner SVP gestern Abend entlud. Wut über die Parteispaltung und die Dissidenten. Besonders scharf wurde gegen Bundesrat Schmid geschossen. Er solle aus dem Bundesrat zurücktreten, denn er habe dieses Amt nur der Berner SVP zu verdanken. Und Hermann Wejenet warf seinem ehemaligen Weggefährten Schmid gar Verrat vor. Jetzt kontert Bundesrat Samuel Schmid. Bundeshausredaktorin Katrin Hug hat mit ihm gesprochen.
Gerne hätte er seine Argumente für seinen Parteiaustritt den Berner SVP-Delegierten gestern persönlich dargelegt. Doch Bundesrat Schmids Anwesenheit war nicht erwünscht. Dass ihm nun aber auch noch sein ehemaliger Weggefährte und Wahlhelfer Hermann Wejenet Verrat und Egoismus vorwirft, hat Schmid überrascht und verletzt.
Es ist immer schmerzhaft, wenn bisherige Freunde offenbar Fakten zum Anlass nehmen, Freundschaften aufzukündigen. Auf der anderen Seite gehört es ins politische Leben, dass auch gestritten wird, und das ist vor diesem Hintergrund nicht außergewöhnlich.
Einiges von dem, was heute gesagt werde, sei nicht richtig. Er sei nicht auf der Flucht vor Auseinandersetzungen mit der SVP Schweiz, wie ihm vorgeworfen werde. Im Gegenteil.
Ich habe mir ja mit diesem Bekenntnis zur neuen Partei mehr Schwierigkeiten eingebrockt, als wenn ich das nicht gemacht hätte.
Und Samuel Schmid erinnert an die Vorgeschichte. Bis zum halben Bundesrat geht Schmid zwar nicht zurück, doch er verweist auf die jüngsten Vorgänge in der Berner SVP. Es sei die Berner SVP gewesen, die sich gegen den Ausschluss der Bündner gewehrt habe. Es sei die Berner SVP gewesen, die einst einen politischen Stil definiert habe. Das alles werde jetzt, wenn er so massiv angegriffen werde, vergessen. Und Schmid erinnert weiter daran,
dass ich aus der Fraktion ausgeschlossen wurde, also dass ich eigentlich aus Sicht der Schweizer Partei schon seit Januar nicht mehr Mitglied der SVP Schweiz bin.
Daraus schließt Schmid,
da ist einiges passiert, über das man jetzt alles hinweggeht. Ich sagte, da liegt eine Geschichte dem Ganzen zugrunde, die dann auch zu würdigen ist, wenn man so harte Urteile fällt.
Auch Rücktrittsforderungen seiner früheren Parteifreunde bringen Schmid nicht aus der Fassung. Er sei von der Bundesversammlung gewählt und politisiere bereits seit dem Fraktionsausschluss ohne Partei im Rücken. Auf die Frage, ob er sich vor diesem Hintergrund 2011 überhaupt einer Wiederwahl stelle, meint Schmid vielsagend:
Sie dürfen durchaus davon ausgehen, und das ist nichts Neues, dass 2011 meine vierte Legislaturperiode anbrechen würde und dass ich noch andere Ziele habe im Leben als Bundesrat zu sein.
Bundesrat Samuel Schmid im Beitrag von Katrin Hug. Auf die Plätze, heißt es ab heute für die Gegner des freien Personenverkehrs mit Rumänien und Bulgarien. Denn jetzt beginnt die Sammelfrist für die 50.000 Unterschriften, die es für das Referendum braucht. Die Position der SVP zum bereits angekündigten Referendum ist, nach dem Nein von Vizepräsident Blocher, wieder unklar. Deshalb übernehmen nun die Parteien rechts der SVP den Lead. Sie wollen Unterschriften sammeln. Für die rechten Kleinstparteien ist dies eine dankbare Möglichkeit, sich wieder einmal bei einer breiten nationalkonservativen Wählerschaft in Erinnerung zu bringen. Die SVP hat ihnen lange genug die Show gestohlen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Politisch auf dem Höhepunkt, bedeutsam und stark, waren die Schweizer Demokraten 1991, als sie im Nationalrat erstmals Fraktionsstärke erreichten. Doch ein Jahr später bereits begann die politische Erosion. Den Schweizer Demokraten wurde ihr nationalkonservatives Wählersegment abgeworben. Geschäftsführer Bernhard Hess, der im letzten Jahr den letzten Nationalratssitz der Schweizer Demokraten räumen musste, erinnert sich.
Das begann natürlich ab 1992 dieser historischen EWR-Abstimmung, und dort hat Christoph Blocher ganz gezielt natürlich die Wählerschaft der Schweizer Demokraten, die, sagen wir, Reflexe gegen diese EU hat und auch einwanderungskritisch ist, systematisch abgeholt. Das ist ihm auch im letzten Jahrzehnt gelungen.
Ähnlicher ging es auch der rechtsbürgerlichen Freiheitspartei, womit in der Deutschschweiz die Flurbereinigung am rechten Rand des Parteienspektrums vollzogen war. Doch nun melden sich diese Kleinparteien aus ihrem politischen Koma zurück, und zwar mit einem Thema, das in den letzten Jahren klar von der SVP besetzt worden ist, nämlich die Personenfreizügigkeit. Nachdem sich SVP-Vize Christoph Blocher gegen das Referendum ausgesprochen und damit eine grundsätzlich ausgemachte und angekündigte Sache in Frage gestellt hat, sind die Schweizer Demokraten rasch in die Bresche gesprungen und haben zusammen mit der Lega dei Ticinesi und der Freiheitspartei das Referendum ergriffen. Hess von den Schweizer Demokraten vermeldet bereits heute erste positive Rückmeldungen aus dem SVP-Lager wohlgemerkt.
Es melden sich vorwiegend natürliche Leute aus dem Umfeld der SVP, die sagen, sie werden das Referendum unterstützen. Sie bestellen bereits jetzt Unterschriftenbogen, und sie sind auch sehr erzürnt, dass die SVP da nicht mitmachen wird, voraussichtlich.
Hess will diese Verunsicherung im SVP-Lager, diese Gunst der Stunde, wie er glaubt, nutzen.
Wir werden eine sehr umfangreiche Kampagne machen unter dem Motto «Wir haben euch nie belogen». Eine Kampagne lancieren, die ganz gezielt wieder SVP-Mitglieder oder Sympathisanten, die wir an die SVP verloren haben, zurückgewinnen werden.
Verliert die SVP, die eben erst Teile ihres liberalen Flügels verloren hat, nun auch noch Teile ihrer rechtskonservativen Wählerschaft an rechte Kleinparteien? Peter Gomamon, Präsident der Schweizerischen Freiheitspartei, müsse sich dieses Szenario eigentlich herbeisehen. Doch selbst er, der die Abwanderung seiner Wählerschaft zur SVP erlebt hat, will nichts schönreden. Der SVP gehe diese stramme Wählerschaft nicht wieder verloren.
Nie. Da ist diese Partei viel zu stark.
Knappe, klare Worte, die der Politologe Georg Lutz teilt und ergänzt.
Die SVP hat seit mehreren Jahren nun den rechten Rand der Wählerschaft fest im Griff und das wird sich auch durch dieses Referendum nicht ändern. Ich denke, das ist eine kurze Möglichkeit, sich etwas wieder ins Rampenlicht zu rücken, gerade für die Schweizer Demokraten, mehr aber kaum.
SVP-Nationalrat und Ounce-Geschäftsführer Hans Fehr schließlich macht klar, dass ohne SVP das rechtskonservative, europakritische Lager keine Bedeutung hat.
Die können im besten Fall zusammen mit Partnern eine Unterschriftensammlung machen, 50.000 Unterschriften herbeibringen, durch Fleiß und so weiter. Aber in der Abstimmung brauchen sie große Partner, also sie können quasi eine Mutprobe machen, aber sie können der Sache nicht zum Durchbruch verhelfen oder sie nicht zum Durchbruch bringen. Dazu fehlen die Kräfte.
Entscheidend ist und bleibt also die SVP. Rechts von ihr ist noch immer kein Platz. Am 5. Juli entscheidet sie an der Delegiertenversammlung, ob sie das Referendum unterstützt oder nicht.
Morgan Tsvangirai hat seinen Worten Taten folgen lassen und seinen Rückzug schriftlich eingereicht. Er will nicht an der Stichwahl für den Präsidentenposten in Simbabwe teilnehmen. Damit stellt sich Robert Mugabe am Freitag alleine der Wiederwahl. Und von dieser Wahl lässt der Diktator nicht ab, unbeeindruckt davon, dass selbst der Weltsicherheitsrat den Urnengang für unmöglich hält. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit dem Schweizer Botschafter in Simbabwe, mit Marcel Stutz, zu sprechen und wollte von ihm wissen, wie denn die Bevölkerung auf den Rückzug Tsvangirais reagiere.
Mit Unsicherheit. Niemand weiß ganz genau, ob Tsvangirai überhaupt rücktreten kann. Das Wahlgesetz sieht es nicht vor, dass man in der zweiten Runde sich zurückziehen kann. Wer die erste Runde bestreitet und sich für die zweite Runde qualifiziert, müsste genau genommen nach Wahlgesetz auch antreten. Das andere ist natürlich, dass die Leute hoffen, dass wenn Tsvangirai nicht antritt, dass diese Orgie der Gewalt aufhört.
Sie sprechen diese Orgie der Gewalt an. Hier sickern auch Informationen durch. Wir hören, wir lesen von furchtbaren Gräueltaten. Offenbar werden auch Spitäler behindert, Menschen überhaupt zu behandeln. Was wissen Sie darüber?
Das sind Nachrichten, die, glaube ich, stimmen. Es wird verhindert, dass die Leute behandelt werden. Ich habe Nachrichten erhalten, wonach Sicherheitskräfte in Spitäler gegangen sind. Die Situation ist also ernst, wobei man muss also schon noch unterscheiden zwischen Harare und, ich sage jetzt mal, Darfur oder Harare und Afghanistan.
Was passiert denn mit den Menschen, wenn sie von diesen Gräueltaten hören? Versuchen Sie zu fliehen. Flieht, wer kann.
Die Gräueltaten passieren vornehmlich auf dem Lande. Was hier in der Stadt geschieht und was ich schon mit eigenen Augen gesehen habe, ist, dass die Leute zusammengetrommelt werden. Sie müssen zum Beispiel an einem Sonntagmorgen zu einer sogenannten Reorientation gehen. Das dauert dann vielleicht von morgens um 10 bis nachmittags um 3. Und da wird den Leuten gesagt, dass sie A, ZANU-PF wählen müssen, also die Regierungspartei, dass wenn sie das nicht machen, sie zusammengeschlagen werden, ihre Wohnung verlieren und dann wird ihnen auch noch gesagt, wie sie vorgehen müssen, wenn sie wählen. Hier hat es eine Besonderheit, die Wahlzettel sind durchnummeriert. Und jetzt sagt die ZANU-PF, du kannst zwar wählen, was du willst, aber wenn du rauskommst, musst du uns deinen Namen geben und ich will die Nummer des Wahlzettels sehen. Und das verunsichert die Leute natürlich unheimlich, weil so theoretisch die Möglichkeit besteht, dass man zurückverfolgen kann, wie jemand gewählt hat.
Nun hat die UNO empfohlen, diese Präsidentschaftsstichwahl, die eigentlich für Freitag vorgesehen wäre, zu verschieben. Halten Sie, Marcel Stutz, es für wahrscheinlich, dass Mugabe die Wahl verschiebt?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, Mugabe sucht die Legitimation durch diese Wahl, auch wenn diese Wahl nicht frei und fair sein wird.
Wäre denn in Ihren Augen eine Verschiebung der Präsidentschaftsstichwahl gut? Würde das etwas bringen?
Ich glaube, es geht nicht um den Wahltermin, sondern es geht um die Wahlvoraussetzung. Es geht darum, kann jemand wirklich frei und fair Wahlkampf betreiben? Hat jemand Zugang zu den öffentlichen Medien, kann er Versammlungen organisieren und so weiter. Und erst dann, wenn das Wahlvolk informiert ist, kann man ja Wahlen durchführen. Und das ist im jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben.
Was konkret könnte denn eine Entspannung bringen?
Ich weiß es effektiv auch nicht. Ich glaube, die Situation ist so verfahren, dass momentan eine Entspannung nicht möglich ist.
Welche Möglichkeiten sehen Sie bei den anderen Staaten? Bei den Nachbarstaaten zum Beispiel?
Ich denke, also erstens kann ich nicht für die anderen Staaten sprechen, aber ich war kürzlich in einigen Nachbarstaaten und da hatte ich ein Gefühl der Scham gespürt. Die Leute schämen sich, was hier geschieht.
Angenommen, Angola würde sich distanzieren. Hätte das einen Einfluss auf Mugabe?
Ich glaube, die hiesige Regierung empfindet sich als völlig autonom von der Welt. Also ich glaube nicht, dass ein Druck von außen hier sehr viel Nutzen bringen wird. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass Mugabe und seine Regierung sich in einer Wagenburg-Mentalität befinden. Alle sind böse und sie alleine haben die Wahrheit.
Das heißt aber auch eine Regierung der nationalen Einheit, das halten Sie für unwahrscheinlich?
Es wird regelmäßig diskutiert. Ich möchte es nicht ausschließen, aber ich denke mir, es würde vermutlich nur ein Feigenblatt. Nicht eine wirkliche Regierung der nationalen Einheit, sondern die ZANU-PF, die jetzige Regierungspartei mit einigen wenigen Vertretern eines Teils der Opposition. Aber ich kann mir also nicht vorstellen, dass Tsvangirai und Mugabe in einem gemeinsamen Kabinett sitzen.
Und wenn wir noch kurz auf die Bevölkerung schauen, nach all der Gewalt, nach der Angst, der Einschüchterung, können diese Menschen überhaupt wieder normal zusammenleben?
Ich glaube ja. Der Mensch ist wirklich ein Wunder. Er kann verzeihen und er kann wieder zusammenarbeiten.
Informationen von Marcel Stutz, Schweizer Botschafter in Harare. In Serbien kehren die lange geächteten Milosevic-Sozialisten wieder an die Macht zurück. Die Partei hat gestern das Angebot der proeuropäischen Koalition zur Regierungsbeteiligung angenommen. Die Sozialisten hätten sich ebenso gut für die ihnen eigentlich näherstehende patriotische und EU-feindliche Koalition entscheiden können, denn sie sind aus den Wahlen vor 6 Wochen als Königsmacher hervorgegangen. Walter Müller.
Nicht nur proeuropäische Wähler, sondern auch sozialistische Wähler haben Mühe mit der Tatsache, dass die politischen Gegner jetzt zusammenspannen. Bei der Sozialistischen Partei hat sich aber der 42-jährige Parteiführer Ivica Dačić gegen die Hardliner der eigenen Partei durchgesetzt. Wendig und hartnäckig hat der ehemalige Parteisprecher die Sozialisten nach der Verhaftung von Slobodan Milošević durch die politische Durststrecke und wieder an die Macht geführt. Gleich nach den Wahlen verhandelte er wochenlang mit der patriotischen und EU-feindlichen Koalition um den noch amtierenden Ministerpräsidenten Vojislav Koštunica. Nur um dann in das Lager der proeuropäischen Demokraten umzuschwenken. Was vor allem viele seiner Parteigänger erschreckt, denn die Patrioten stehen ihnen näher. Aber sagte Ivica Dačić gestern, es sei höchste Zeit gewesen für diesen Entscheid.
Lako je miriti se sa nečim što je nemoguće.
Die Entscheidung bedeutet das Comeback der Partei und die Chance für einen Neuanfang, hob Dačić hervor. Ihm ist bewusst, dass der Entscheid für eine Koalitionsregierung mit den Proeuropäern gut ist für das angeschlagene Image der Milošević-Sozialisten. Denn sie haben in den 90er Jahren die Balkankriege mitverursacht, die demokratische Opposition im eigenen Lande von der Polizei niederknüppeln lassen und Serbien in den wirtschaftlichen Ruin geführt. Die demokratisch orientierte Bevölkerung wird aber Mühe haben, dies zu vergessen. Die Sozialisten hätten sich nie vom Milosevic-Erbe distanziert und nie ein Wort der Entschuldigung über die Lippen gebracht, stellt Žarko Korać fest. Er war stellvertretender Ministerpräsident in der Regierung des ermordeten Ministerpräsidenten Zoran Đinđić. Die Sozialistische Partei habe sich im Kern nicht verändert, sagt Korać.
This party didn't even say anything. No, it's, I put completely aside the question whether I, we believe them, did they change or not, but they didn't even say a single word.
Dass die Sozialisten nun von Staatspräsident Boris Tadić und seiner demokratischen Partei hofiert würden, sei unerträglich, fährt Korać fort. Aber auch er habe zwei Seelen in seiner Brust. Sein Verstand sage ihm, dass eine Regierung mit Demokraten und Sozialisten besser sei als eine patriotische Regierung um Vojislav Koštunica.
My mind says even this government is better than...
Sein Herz sage ihm aber, dass jede Regierung mit den Milosevic-Sozialisten unakzeptabel sei, da sich diese nie von den Milosevic-Verbrechen distanziert hätten. Er und viele Demokraten würden die Sozialisten aber immer wieder daran erinnern.
Mind them all the time.
Wie viele in der Bevölkerung schicke er sich pragmatisch in das politisch Unvermeidliche. Im Wissen darum, dass diese proeuropäische Koalitionsregierung wackelig sein werde, sagt Žarko Korać.
This coalition might be in troubles, might be a little bit shaky one. The best you can expect that Serbia ratifies association and stabilization agreement. And then I hope rest Ratko Mladić and then extradite.
Positiv wäre bereits, wenn diese Regierung das Annäherungsabkommen mit der EU unterschriebe, sowie Kriegsgeneral Ratko Mladic verhafte und an das UNO-Kriegsverbrechertribunal ausliefere, sagt Žarko Korać. Bis anhin waren die Sozialisten aber immer gegen die Auslieferung von mutmaßlichen Kriegsverbrechern nach Den Haag. Noch ist nicht bekannt, wie und ob sich Sozialisten und Demokraten bezüglich Mladic geeinigt haben.
Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Ein engagierter Kofi Annan verlangt Klimagerechtigkeit. Und ein scharfzüngiger Asiate hält dem Westen den Spiegel vor. Zuerst aber nach Irland. Die grüne Insel stand letzte Woche am Brüsseler Pranger, als Konsequenzen ihrer Ablehnung des EU-Reformvertrags erwogen wurden. Heute nun kommt die Hiobsbotschaft, dass die goldenen Zeiten vorbei sind. Irlands Wirtschaft schrumpft dieses Jahr, erstmals seit einem Vierteljahrhundert. Martin Aliot aus Dublin.
Die Quelle der schlechten Nachrichten ist einwandfrei und glaubwürdig. Das unabhängige Economic and Social Research Institute hat in seiner heutigen Prognose die Erwartungen noch einmal drastisch reduziert. Die irische Wirtschaft wird dieses Jahr um einen halben Prozentpunkt schrumpfen, die Arbeitslosigkeit und die Preise steigen, ja, für nächstes Jahr wird sogar Auswanderung vorhergesagt. Die Konsequenzen für den Fiskus sind schon seit einiger Zeit erkennbar. Jetzt erscheint der Marsch in tiefrote Zahlen unvermeidbar. Während der staatliche Überschuss vorletztes Jahr noch über 5 Milliarden Euro betrug, wird das Defizit im nächsten Jahr auf über 7 Milliarden geschätzt. Derart abrupte Kehrtwendungen sind eher selten und Irland wird wohl die Haushaltsdisziplin der Euro-Währung verletzen müssen. Die Ursachen für das schlagartige Ende des goldenen Zeitalters sind weitgehend einheimischer Natur. Der private Wohnungsbau wurde in den letzten Jahren wegen schwindelerregender Preise unnatürlich aufgebläht. Und da 10.000 neue Wohneinheiten etwa 1 Wachstumsprozent ergeben, liegt es auf der Hand, dass die erwartete Halbierung des Wohnungsbaus in diesem Jahr das noch unlängst erhoffte Wachstum gänzlich aufzehrt. Steigende Preise nagen am verfügbaren Einkommen, die Konsumlust vermag also den Abschwung nicht zu bremsen. Der heutige Trübsinn der Ökonomen bildet natürlich Prozesse ab, die Herr und Frau Murphy oder O'Brien schon längst ahnten. Daher ist es verlockend und wohl auch nicht ganz abwegig, das Abstimmungsverhalten vor knapp 2 Wochen auch in diesem Licht zu sehen. Der unverwüstliche Optimismus der Iren ist geknickt und vielleicht wollten sie auch deshalb der Europäischen Union keine zusätzlichen Vollmachten einräumen. Denn obwohl das Thema in den Umfragen diskreterweise kaum auftaucht, bestätigen doch alle Anekdoten, dass die Angst vor der Konkurrenz osteuropäischer Gastarbeiter gerade die tieferen Einkommensklassen zum Nein ermuntert hat. Und die junge Generation, die nichts anderes als Rekordwachstum und Geld im Überfluss kennt, vermochte nicht zu erkennen, dass die Verankerung in Europa in weniger guten Zeiten vielleicht noch wichtiger ist als im Erfolgsrausch. Woher sollten sie das auch wissen? Jene Jungen, die überhaupt zur Urne gingen, lehnten den Reformvertrag zu zwei Dritteln ab. Das alles bedeutet mitnichten, dass das mit Bangen erwartete zweite irische Referendum nun der Regierung und Brüssel das ersehnte Ja beschert. Dazwischen liegt noch ein irischer Haushalt aus Sacktuch und Asche und schlechte Nachrichten für den öffentlichen Dienst an der Lohnfront. Das alles wird nicht zur guten Laune der Stimmbürger beitragen, eine zweite EU-Kampagne schon gar nicht. Aber möglicherweise überlegen sich die Wähler eingehend, ob sie neben ihren hausgemachten Problemen auch noch Streit mit dem Rest Europas brauchen.
Wer verschmutzt, soll zahlen. Diese nicht ganz neue Erkenntnis soll auch bei Klimaschäden forciert werden. Solcher Klimagerechtigkeit auf der Welt will der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan zum Durchbruch verhelfen. Das würde die Ärmsten der Armen entlasten. Und genau dazu hat Annan das Globale Humanitäre Forum ins Leben gerufen. Von der ersten Konferenz aus Genf, Markus Mucklin.
Der Klimawandel sei bereits Realität. Viele Menschen in den verschiedensten Weltregionen fühlten sich bedroht, zum Beispiel auf den Marshallinseln. Dort steige der Meeresspiegel gefährlich an, sagte James Bing. Seinem Volk bleibe nur die Wut, die es jeweils in einem Kriegslied ausdrücke. Das Eis schmilzt, Böden trocknen aus, Menschen fühlen sich zur Flucht gezwungen. Der Klimawandel sei darum nicht nur ein Umweltproblem, folgert der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan. Die Klimaerwärmung bedrohe wirtschaftlichen Wohlstand, mache Menschen krank, gefährde die soziale Stabilität und politische Sicherheit. Er sei letztlich lebensgefährlich, deshalb müssten sich alle, die sich um humanitäre Probleme kümmerten, mit der Erwärmung des Planeten befassen, so begründet der ehemalige UNO-Generalsekretär die Konferenz mit dem Titel «Das menschliche Gesicht des Klimawandels». Das Genfer Globale Humanitäre Forum will die verschiedensten Akteure zusammenführen, die sich sonst oft isoliert mit spezifischen humanitären Fragen befassen, wie das Hochkommissariat für Flüchtlinge, die UNO-Organisation für Katastrophenhilfe, die Internationale Organisation für Migration oder das IKRK. Gemeinsam will man Fragen erörtern, Ideen entwickeln und Forderungen formulieren an die Adresse der Politik. Kofi Annan forderte gleich eingangs die Staatengemeinschaft auf, die Menschen gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen.
It is my belief that in the same way the international community has come together to declare themselves ready to protect populations from genocide, ethnic cleansing and crimes against humanity, it is imperative for us to come together now to tackle the equally grave humanitarian threat of climate change.
Wie sie sich verpflichtet habe, Völker vor Genozid, gegen ethnische Säuberungen und schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen, so müsste sie die Menschen vor den ebenso schlimmen humanitären Gefahren des Klimawandels schützen, forderte Kofi Annan. Doch gleichzeitig manifestierte sich selbst unter hochgestellten UNO-Vertretern, Vertretern der Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen Machtlosigkeit. Viele sprachen vom fehlenden politischen Willen der reichen Länder. Ivo de Boer, der Chef der UNO-Klimakonvention, erinnerte daran, dass bis in anderthalb Jahren ein neues Klimaabkommen stehen müsste. Die Zeit werde knapp, doch es fehle jegliches Engagement.
The main problem that I see at the moment is an unbelievable, almost criminal lack of leadership.
Das größte Problem sei, sagt de Boer, die mangelnde Leadership. Sie sei schon fast kriminell. Die Verhandlungen stockten, der politische Wille, der noch letztes Jahr spürbar gewesen sei, fehle inzwischen vollständig. Hier will das Humanitäre Forum ansetzen und bis morgen Ideen entwickeln, um die Klimaverhandlungen wieder in Gang zu bringen.
Markus Mucklin. Jetzt ist es 18.35 Uhr Zeit fürs Echo-Dossier. Wenn Kishore Mahbubani spricht, hört man hin. Denn er gilt als einer der eloquentesten und meistgehörten Intellektuellen Ostasiens. Seine Bücher verkaufen sich wie warme Semmeln in Asien und im Westen. Brillant, aber zugleich provokativ prophezeit er das Ende der westlichen Dominanz. Scharf wendet er sich gegen das überhebliche Auftreten des Westens und zögert keinen Augenblick, auch die Menschenrechtsdebatte zu kritisieren. Mit Kishore Mahbubani muss man nicht einig sein, aber man muss ihn ernst nehmen, denn er spricht für viele in Asien. Fredrik Steiger hat Kishore Mahbubani in Singapur getroffen.
Spitzendiplomaten sind in aller Regel beflissene und bei öffentlichen Auftritten zurückhaltende Menschen. Doch bei der UNO gab es bis vor kurzem, neben dem US-Hardliner John Bolton, einen zweiten, der sich selten an diese ungeschriebene Regel hielt und immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Den 59-jährigen Botschafter von Singapur, Kishore Mabubani. Inzwischen leitet er die Lee Kuan Yew Schule für öffentliche Verwaltung an der Universität Singapur und nimmt nun erst recht kein Blatt vor den Mund. Westliche Medien nennen ihn daher gerne einen Provokateur. Der kleine, stets elegant gekleidete Mann mit dem zurückgekämmten dunklen Haar mit grauen Strähnen, mit der leisen, milden Stimme, tut schmunzelnd so, als erstaunte es ihn, dass seine Thesen so heftig umstritten sind.
They describe my book as an anti-Western polemic, which is very strange, because in fact I give a lot of credit to Western pillars of wisdom.
Es sei doch seltsam, dass man sein jüngstes Buch, auf Englisch unter dem Titel The New Asian Hemisphere erschienen, als anti-westliche Polemik bezeichne. Denn er zolle dem Westen großen Respekt. Asiens unglaublicher Aufstieg sei den 7 westlichen Säulen der Weisheit zu verdanken.
The reason why it's happening now is that the Asian states have finally understood and absorbed what I call.
Die Asiaten hätten endlich gemerkt, was sie vom Westen übernehmen müssten, um selber Erfolg zu haben. Für Kishore Mabubani sind das die freie Marktwirtschaft, Bildung und Wissenschaft, außerdem Pragmatismus, Friede, Rechtsstaat und das Leistungsprinzip.
It's actually very intelligent of the Asian states to copy, by the way, to copy intelligent.
Es sei durchaus intelligent, Gutes zu kopieren. Bloß solle man nicht alles kopieren.
So it is not through a rediscovery of ancient Asian values that the Asians are succeeding.
Asiens Aufschwung gründe also keineswegs in einer Rückbesinnung auf alte asiatische Werte, sondern in der Übernahme moderner westlicher Prinzipien. Wie viele zeitgenössische asiatische Intellektuelle hat es der Singapurer Professor nicht nötig, schrill gegen den Westen zu wettern. Ganz anders etwa als Vordenker aus nahöstlichen oder afrikanischen Ländern. Deren bisweilen hasserfüllte Kritik am Westen gründet oft in Selbstzweifeln und Minderwertigkeitskomplexen. Leute wie Mabubani hingegen argumentieren aus einer selbstbewussten Position der Stärke. Es sei doch offenkundig, dass wie schon in früheren Epochen wieder Asien zum Zentrum der Welt werde. Eine Meinung, die nicht nur viele westliche Politiker teilen, sondern etwa auch die Investmentbank Goldman Sachs.
By the Goldman Sachs BRICS projection by the year 2050, the four largest economies in the world will be number one.
Im Jahr 2050 würden 3 der 4 bedeutendsten Wirtschaftsmächte solche aus Asien sein: China, Indien, Japan und daneben die USA. Aber kein einziges europäisches Land werde mehr dazu zählen. Und der asiatische Vormarsch erfolge nicht nur auf breiter Front, sondern auch in Windeseile.
In the Western Industrial Revolution, you saw a significant improvement in the standard of living in a lifetime, but you saw a significant improvement.
Während der westlichen industriellen Revolution im 19. Jahrhundert hob sich der durchschnittliche Lebensstandard in einer Generation um 50%. Asien schaffe dasselbe in weniger als einem Jahr. Einen gewaltigen Fehler der europäischen Mächte dürfe Asien hingegen keinesfalls wiederholen. Nämlich ökonomische mit militärischer Größe zu verwechseln.
You can achieve greatness without necessarily having to emphasize military power. You achieve greatness based.
China sehe, welch fatalen Fehler die Sowjetunion begangen habe, indem sie ein militärisches Gleichgewicht mit den USA angestrebt habe. Überhaupt hat der Singapurer Gelehrte enormes Vertrauen in die Vernunft der Mächtigen in Asien. Einen solch weitsichtigen Pragmatismus spricht er hingegen dem Westen rundweg ab und verbittet sich deshalb dessen Schulmeisterei.
I'm brutally frank in the book and contributions that my book makes is to try and explain to a Western.
Er schreibe brutal offen, dass der Westen heute bei allen großen Weltproblemen nicht länger die Lösung sei, sondern oft das Problem. Und er nennt Beispiele.
Take for example the West and Islam. There is no necessary clash.
Warum sei der Westen mit seiner Politik völlig unnötigerweise in einen großen Konflikt mit dem Islam geschlittert? Unfähigkeit bescheinigt Mabubani dem Westen auch bei der Klimaerwärmung.
In many ways the West has educated the rest of the world on the global warming challenge, but the West is now the biggest source of.
Der Westen habe zwar die Welt sensibilisiert für das Problem, aber jetzt trage er nichts zur Lösung bei, weil er sich weigere, den Preis zu bezahlen für einen verantwortungsvolleren Umgang mit natürlichen Ressourcen.
First of all, the West has got to agree that it's incompetent. If the West accepts that there has been incompetence, I think.
Zuerst müsse der Westen nun einsehen, dass er momentan unfähig sei, große Weltprobleme zu lösen. Aber nach Jahrzehnten des Erfolges falle ihm das offenbar schwer. Erst recht hätte dem Westen eine Phase des In-sich-Gehens gut. Daraus könnte eine neue Bescheidenheit folgen und ein respektvollerer Umgang mit anderen Ländern und Menschen. Als empörend empfinde man in Asien besonders das westliche Insistieren in der Menschenrechtsfrage.
What's shocking on the human rights issue is that Americans continue to preach to the rest of the world to observe human rights.
Wenn etwa die Vereinigten Staaten die Menschenrechtsidee predigten, lache die Welt nur noch. Hätte man ihn, Mabubani, vor 10 Jahren gefragt, ob die USA je wieder foltern würden, hätte er das für absurd gehalten. Heute wisse man von Abu Ghraib im Irak, heute gäbe es Guantanamo. Und warum würden etwa gegen das eine Regime, jenes in Burma, Sanktionen verhängt, während andere Diktaturen, etwa jene in Algerien oder Usbekistan, gestützt würden?
When it suits Western interests, European interests or American interests, they'll forget about freedom and democracy.
Sobald es europäischen oder amerikanischen Interessen diene, vergesse man Freiheit und Demokratie sehr schnell. Gerade diese Doppelzüngigkeit schadet dem Image des Westens ungemein.
Any preacher, for example, who commits adultery should not go on the pulpit and preach against adultery.
Es sei halt so. Ein Pfarrer, der Ehebruch begehe, könne auf der Kanzel nicht mehr überzeugend gegen das Fremdgehen predigen. Dabei rät Mabubani dem Westen nicht, auf das Predigen zu verzichten, sondern seine eigenen Prinzipien endlich einzuhalten. Denn anders als mancher autoritäre Führer in Asien hätte Professor aus Singapur Menschenrechte und Freiheit durchaus für erstrebenswert.
In the long run, all of us will move towards societies where there will be greater respect for human rights, where there will be.
Langfristig bewegten sich sämtliche Gesellschaften in Richtung Menschenrechte und Demokratie, meint er optimistisch. Und deshalb hält er es für falsch, China für seine Haltung gegenüber Tibet mit Olympiaboykotten zu drohen. Mehr Erfolg verspreche ein diskreter Dialog. Auch was sein eigenes Land Singapur betrifft, hält Mabubani eine autoritäre Ordnung und Freiheitsbegrenzungen für vertretbar.
Singapore is a very, you know, tiny state with a very diverse population, 75% Chinese, 15%.
Singapur sei winzig und fragil mit zahlreichen ethnischen Gruppierungen. Hüpfe man auf hoher See in einem kleinen Boot herum, könne es sinken. Auf einem Flugzeugträger jedoch passiere wenig. Er selber hat als Kind noch blutige Rassenunruhen in seiner Nachbarschaft erlebt. Seine Lehre daraus: nie mehr. Und daher akzeptiere er Maulkörbe für die Medien, um zu verhindern, dass ethnische, religiöse oder soziale Gegensätze geschürt würden. Im Übrigen brauche es einfach Geduld. In Russland etwa sei der viel zu schnell, fast über Nacht erfolgte Wandel vom autoritären Regime zur Demokratie letztlich gescheitert. Und auch die USA hätten lange gebraucht, bis sie die Sklaverei abgeschafft oder Frauen und Schwarzen die politischen Rechte verliehen hätten.
If America takes 200 years to achieve full democracy and China does it in 50 years, that's pretty fast.
Wenn also Amerika 200 Jahre gebraucht habe, dann wäre es doch ganz gut, wenn China dasselbe in 50 Jahren schaffen würde. Auch da zeigt sich Kishore Mabubani als asiatischer Pragmatiker. Auf einzelnen Gebieten könnten Veränderungen blitzschnell erfolgen, doch anderes brauche halt Zeit, sehr viel Zeit.
Kishore Mabubani, das war ein Beitrag von Fredrik Steiger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Martin Durre, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.